Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir sprechen über die Gegenstände, die toten Gegenstände der Passionsgeschichte und sprechen heute von einem Speer. Da steht Johannes 19, Vers 33. Als die Kriegsknechte aber zu Jesus kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. So, nun bitte ich Sie, hinten alle Fenster aufzumachen. Es ist so ein herrlicher Frühlingstag. Ah, nur hinten, nicht an der Seite, sonst sieht es ja. Dankeschön. Wir singen im Weihlaus gerne ein Lied, da heißt es: Am Kreuze meines Heilands, da ist mein sicherer Stand. Der Mensch sucht seinen sicheren Stand an verschiedenen Orten, nicht? Der eine sagt, wenn ich auf meinem Bankguthaben sitze, das ist mein sicherer Stand. Ne? Und so weiter. Wir sagen, am Kreuz meines Heilands, da ist mein sicherer Stand. Und so lassen Sie uns auch heute Morgen unter dieses Kreuz des Heilandes gehen, nach Golgatha. Und Gott schenke uns offene Augen, dass wir sehen, dass da der größte Kampf der Weltgeschichte ausgefochten wurde und die herrlichste Tat der Weltgeschichte getan wurde und die wundervollste Freiheit erkämpft wurde. Das sind nicht Sprüche, sondern es ist Wirklichkeit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das gezeigt bekommen. Wir gehen also nach Golgatha im Geiste. Unser Text führt uns in einen Augenblick, wo der Kampf vorüber ist. Jesus ist verschieden. Man ließ sonst, die Römer waren Leute mit guten Nerven, man ließ sonst die Körper der Hingerichteten am Kreuz vermodern, den Vögeln zum Fraß und den Winden und zur Verwesung dahingegeben. Aber diesmal hatten die hohen Priester Einspruch erhoben. Es gibt im Alten Testament ein Wort, das sagt, dass das Land während des Passafestes nicht verunreinigt werden soll durch einen unbegrabenen Leichnam. Und so drängten sie den Pilatus, hör, das Passafest beginnt heute Abend um 6, da müssen die Leichname verschwunden sein. Pilatus schickt einen Boten, sind die tot? Nein, sie sind noch nicht tot. Nun, solche Leute wissen sich zu helfen, dann schickt er ein paar Leute los mit Knüppeln. Sie sollen diese Gehängten vollends, heute sagt man, liquidieren. Kommen als Soldaten mit großen Knüppeln, um diese Gehängten vollends totzuschlagen. Es steht hier wichtige Beine sollen ihnen zerbrochen werden. Wie ich einfach mal schlägt, bis zu den Schenkeln einfach alles zusammen, dann stirbt einer schon. Da müsste noch so zäh sein, wenn das nicht hilft, nicht? Grausam. Luther hat eine große Auslegung zu dieser Geschichte gegeben und sagt, ich muss gerade wörtlich zitieren, solche Pein wird den linken Schächer sauer angekommen sein, dass er mit großen Schmerzen zur Hölle fahren muss. Nehmen Sie es sehr ernst. Man kann auch heute noch, ohne gehängt zu sein, mit großen Schmerzen zur Hölle fahren. Wer nicht ein Kind Gottes sein will, braucht es in Ewigkeit nicht. Das ist die Hölle. Und dann fährt Luther fort. Wiederum der rechte Schächer, weil Christus, dem er vertraut, schon verschieden war, wird mit Freuden den Tod erwartet haben und gesagt, frisch dran, liebe Kriegsknechte, dass ich bald zu meinem König ins Paradies komme. Eine tolle Vorstellung, ne? Komm, schlag mich tot, ich will zu meinem König ins Paradies. Und bei dem Leichnam Jesu legen die Kriegsknechte die Keulen weg. Der ist schon verschieden. Und da nimmt einer nur einen Spieß und fährt ihm durch die Rippen ins Herz. Er gibt ihm den Gnadenstoß. Als ich jetzt in Straßburg war, erzählte mir ein Gefängnispfarrer, wie er oft dabei sein muss bei einer Hinrichtung, die geschieht in Frankreich durch Erschießen. Da sagt er, das schießen 12 Mann und dann tritt ein Offizier vor und gibt einen Schuss in den Kopf ab, den Gnadenschuss, damit er bestimmt tot ist. So war das hier. Damit er bestimmt tot ist, kommt ein Kriegsknecht und gibt ihm den Gnadenstoß ins Herz, dem Herrn Jesus. Meine Freunde, auf diesen Spieß, mit dem das geschieht, möchte ich heute Morgen Ihre Aufmerksamkeit richten. Es ist eine schreckliche Geschichte. Sie können sagen, an so einem schönen Frühlingstag, so eine grausame Geschichte. Nun, meine Freunde, wir werden hoffentlich rauskommen, dass viel schrecklicher als diese Geschichte unsere eigene Geschichte ist. Wir wollen uns nichts vormachen. Und dass dieser Speer uns sehr Wichtiges zu sagen hat. Das ist ein sehr bedeutsamer Speer. Ich habe drei Dinge von dem Speer zu sagen. Erstens, also er vertritt hier zunächst einmal einfach die Keulen. Ich möchte es doch nochmal vor mein Auge stellen, wie diese rohen Kriegsknechte mit diesen riesigen Keulen ankommen und damit wollen sie diese armen Gehängten totschlagen. Und da kommen sie zu Jesus 10 Minuten zu spät. 10 Minuten zu spät. Er ist schon gestorben. Da zerbrachen sie ihm die Beine nicht. Ist das Zufall, kleiner Zug, ist das Zufall, meine Freunde, das war kein Zufall, dass Jesus 10 Minuten vorher gestorben war. Sehen Sie, der einzige Jünger, der unterm Kreuz stand, ist Johannes, der uns das hier berichtet. Und der hat gut aufgepasst. Und dem fällt das auf, dass sie bei Jesus die Keulen nicht mehr brauchen. Und dann fällt ihm ein, Mann, genau so stand es ja im Alten Testament. Und zwar in einem wundervollen Zusammenhang. Ich muss Ihnen kurz erklären, sehen Sie, als Gott sein Volk aus Ägypten führte, Sie erinnern sich an diese Geschichte nicht, als Gott in Ägypten die schrecklich große Tat da, dass er alle Erstgeburt schlug, da hat in dieser Nacht der Freiheit der Herr befohlen, dass jede israelitische Familie ein Passahlamm schlachten sollte und das Blut nehmen und vor die Tür streichen. Dies Blut schützt euch im Gericht. Der Würgengel, der durch Ägypten geht, wo er das Blut sieht, geht er vorbei. Und da gab es die merkwürdige Bestimmung, und bei diesem Lamm sollt ihr kein Knochen zerbrechen. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Niemand verstand die Anordnung. Johannes steht unterm Kreuz und sieht, wie plötzlich hier geradezu auffällig Jesus kein Bein zerbrochen wird. Und da jaucht sein Herz auf. Jetzt ist es deutlich. Er ist unser Passahlamm. So sagt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Wir haben auch ein Passahlamm. Sein Blut schützt im Gericht. Oh, was werden noch für Gerichte Gottes über die Welt gehen? Und was werden für Gerichte Gottes ergehen über die Menschheit in der Auferstehung? Jesu Blut, das Blut des Passahlamms, schützt im Gericht. Sehen Sie, Johannes erschrickt förmlich, wie das Alte Testament hier Zug um Zug an diesem Kreuze Jesu erfüllt wird. Zug um Zug. Und dann sieht er, Johannes sieht genau zu, wie der Kriegsknecht den Speer nimmt und Jesus ins Herz stößt. Da reißt ihn förmlich auf. Mann, auch das stand ja im Alten Testament. Auch das ist ja Jahrhunderte vorher schon vorausgesagt. Da steht im Propheten Sacharja, Sie werden sehen, in welchen Sie gestochen haben. Ich verstehe, dass Johannes, der das geschrieben hat, Sie müssen es mal lesen, Johannes 19, diese Worte aus dem Alten Testament genau beifügt und dann geradezu versichert, lieben Leute, ich hole euch jetzt nicht an, Der das gesehen hat, der bezeugt es und sein Zeugnis ist wahr, auf das ihr glaubt. Merkwürdige Sachen. Zug um Zug ist das Leiden Jesu, sahen wir in den letzten Sonntagen schon, im Alten Testament vorausgesagt. Das war dem Johannes schrecklich wichtig. Und meine Freunde, ich kenne ihren geistlichen Stand nicht, nicht wahr? Es gibt Menschen, die sind so leer, denen ist sowas nicht wichtig. Aber mir ist auch wichtig, hoffentlich Ihnen auch. Und ich will Ihnen erklären, warum das für den Glauben so wichtig ist. Sehen Sie, da hängt Jesus am Kreuz. Und da sprach alles gegen ihn. Die Theologen sprachen gegen ihn. Die hohen Priester und Ältesten. Die Juristen sprachen gegen ihn. Der oberste Richter hat ihn verurteilt. Das Volk spricht gegen ihn. Und es gibt Leute, die meinen, Volkes Stimme sei Gottes Stimme. Und das Volk spricht auch gegen ihn. Ja, lieben Freunde, alles spricht gegen Jesus. Da hängt er so jämmerlich. Wer will mit einem Gescheiterten was zu tun haben? Sehen Sie, man kann höchstens Mitleid für ihn haben, nicht? Aber kein Glauben. Ich habe als Junge jedes Jahr eine herrliche Matthäus-Passion-Aufführung unter William Mengelberg in Frankfurt gehört. Und wir Frankfurter, wir sind sehr sentimental. Und da weinten alle Frankfurter vor Mitleid mit Jesus. Vor Mitleid. Der Gescheiterte, der Hängte. Alles spricht gegen ihn. Jetzt tritt Johannes auf. Passen Sie gut auf. Jetzt tritt Johannes auf und sagt, halt, halt, halt! Es spricht gar nicht alles gegen ihn. Im Gegenteil, die wichtigste Stimme spricht für ihn, nämlich die Stimme Gottes, die Jahrhunderte vorher im Alten Testament festgelegt ist. Die spricht für ihn. Zug um Zug erfüllt sich, was im Alten Testament von dem Leiden Jesu gesagt ist. Gott zeugt von ihm, dies ist Gottes Lamm, welches auf Welt Sünde trägt. Der Schweizer Pfarrer Lüthi, der auf Kirchentagen in Deutschland immer spricht und dadurch bei uns sehr bekannt geworden ist, hat eine Auslegung des Johannesevangeliums gegeben und da sagt er zu dieser Sache, da kann ja auch der Dümmste merken, dass hinter der ganzen Kreuzigungsgeschichte ein geheimes Hauptquartier ist, das alles genau nach seinem Willen denkt. Ja, richtig, ein geheimes Hauptquartier. Und dieses Hauptquartier ist der Vater, der lebendige Gott. Da ist kein dummer Kriegsknecht zufällig dabei. Das verborgene Hauptquartier lenkt die Dinge, dass hier das Lamm Gottes auf den Opferaltar kommt und die Welt versöhnt. Im Hauptquartier, nämlich der Vater im Himmel, bezeugt durch all dies, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Meine Freunde, wer das Neue Testament wirklich aufmerksam liest, dem wird es sehr schwer, nicht an Jesus zu glauben. Der Glaube lebt von der Unwissenheit und von der Unglaube lebt von der Unwissenheit und von der Dummheit. Darf ich einmal sagen? Ich kriege oft gesagt, sagen Sie nicht so böse Sätze. Ich darum möchte mal wiederholen. Der Unglaube lebt von der Unwissenheit und von der Dummheit. Wer einmal wirklich liest, was hier steht, dem geht auf wie gleichsam der himmlische Vater. Auf diesen gescheiterten, gekreuzigten Zeichen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und darum möchte ich Sie bitten, ich kann nicht bloß böse sprechen, aber freundlich sprechen, das will ich jetzt tun, nicht? Und darum möchte ich Sie bitten, kommen Sie zum Kreuze Jesu. In dieser Passionszeit, wirklich. Lassen Sie Ihre eigenen dummen Gedanken über Jesus da hinten, so dass ein Religionsstift oder sonst irgendwas Komisches sei, nicht? Werfen Sie alle über Bord. Werfen Sie Ihre menschlichen Gedanken über Jesus über Bord und kommen Sie zum Gekreuzigten. Den legitimiert Gott als Erlöser, da gibt's eine Erlösung, als Seligmacher, als Sündenträger, als Versöhner, als Todesüberwinder, als Heiland. Gott legitimiert ihn hier. Durch seine Wörtlein, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. So, nun kommt das Zweite. Wir wollen zu der Lanze zurückkehren. Wir wollten von der Lanze sprechen. Die Lanze vertrat also als erstes die Keulen. Diese Lanze hat eine vielfache Bedeutung. Sie vertritt als zweites einen Arzt. Ich muss das erklären. Die Lanze vertritt einen Arzt. Sehen Sie, wenn bei uns jemand stirbt, dann können Sie ihn nicht einfach begraben in Ihrem Garten, sondern dann muss ein Arzt her und Totenschein ausstellen. Vorher rührt also keine Leichenbestattungsfirma einen Finger, nicht wahr? Ein Arzt muss bescheinigen, der ist wirklich tot. Ist sehr gut, nicht? Sonst hätte ich Angst, dass man mich mal scheintot begräbt. Furchtbare Vorstellung. Ein Arzt muss bestätigen, Totenschein ausstellen. Nun, auf Golgatha, meine Freunde, war kein Arzt. Vielleicht war er unterm Volk, hat es jedenfalls nicht zu erkennen gegeben. Es hat kein Arzt einen Totenschein ausgestellt. Und doch wurde ein Totenschein ausgestellt. Und zwar durch diese Lanze. Die Lanze vertritt den Arzt. Die Lanze stellt einen Totenschein aus. Wenn in diesem gekreuzigten, ausgebluteten, gegeißelten, gemarterten Leibe Jesu noch ein Fünklein Leben war, dann wurde dies letzte Fünklein ausgelöscht durch einen Speerstoß. So geschah das bei den Römern, durch die Rippen durch ins Herz. Das war gleichsam der Totenschein. Könnt ihr sagen, ist das so wichtig? Wahnsinnig wichtig. Ich möchte noch ganz andere Ausdrücke finden. Kann ich gar nicht sagen, wie wichtig das ist, aber wenn ich tot war. Das hängt nämlich mit der Frage zusammen, ob ich Sünder wirklich Frieden und Ruhe finden kann bei Jesus, dem Gekreuzigten. Das hängt mit der Frage zusammen, ob er wirklich tot war. Ich will das erklären. Sehen Sie, die Bibel sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Glauben Sie nicht, dass Ihre Sünden Kinderspiele sind. Der Tod ist der Sünde Lohn. Sie können die Gräber mit Blümchen verzieren, der Tod ist der Sünde Sold. Und zwar nicht nur der natürliche Tod, sondern alles, was damit zusammenhängt, das verdammende Gericht Gottes. Und dass man verloren gehen kann. Dies, sagt die Bibel, ist der andere Tod. Die Bibel spricht nicht so ein bisschen religiösen Weihrauch, sondern sie zeigt uns in erschütternder Weise unsere wirkliche Situation. Der Tod, der ewige Tod, ist der Sünde Sold. Und das habe ich verdient, und das hast du verdient. Und ich mache mich nicht streiten mit Leuten, die sagen, ich bin kein Sünder. Steht mir hier. Das mögen die unter ihnen, die das sagen, einmal dem lebendigen, heiligen Gott selber vorlügen. Ich weiß, dass ich das verdient habe. Ich möchte meinem Heiland gefallen, aber es gelingt so schlecht. Und ich weiß, das ist über meinem Leben. Der Tod ist der Sünde Lohn. Und das ist eine sehr beunruhigende Sache. Und sie hat mich aufgeweckt, diese Sache, als ich 18 Jahre alt war. Die Tatsache, dass ich des Todes schuldig bin, und zwar des ewigen Todes, und dass Gott doch nicht mit sich handeln lässt. Du kannst nicht Gott heimlich eine Kiste Wein schicken und dann spricht ein freundliches Urteil. Das kann man an anderen Stellen machen, aber nicht bei Gott. Und in diese meine Unruhe hinein trat Jesus und sagte, ich trete für dich ein. Also in ihre Unruhe tritt Jesus und sagt, ich trete für dich ein. Und sehen Sie, in dieser Sache, wo es auf alles ankommt, auf Ewigkeit, da muss ich ganz sicher gehen. Herr Jesus, sage ich, der Tod ist der Sünde Sold, ich trete für dich ein. Herr Jesus, hast du wirklich einen bitteren Tod erlitten? Ich muss das dann genau wissen. Eine kleine Spiegelfechterei kann mich nicht retten. Herr Jesus, hast du wirklich den Tod erlitten?
Und da sagt der Späher hier, ich stelle den Totenschein aus. Und jetzt sagt mir der Späher, sein Tod ist meiner Sünde sold. Und ich, auf dass ich Frieden hätte. Da sehen Sie, der Späher stellt den Totenschein aus. Wer selig werden will, der muss wissen, ist da wirklich ein Bürger, ein Heiland, tatsächlich für mich in des Todes Rachen gesprungen? Tatsächlich? Ganz wirklich? In den bitteren Tod? Ja, ganz wirklich. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, ich kann auch nicht sicher sein, ich sage, Herr Jesus, es ist ja nicht bloß der natürliche Tod, sondern auch der ewige Tod. Herr Jesus, hast du sogar die Hölle für mich getragen? Und dann sagt er, ja, als ich rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Hölle, von Gott ganz und gar verlassen sein. Und ich hab's für dich getragen. Sehen Sie, nun dürfen wir zum Glauben kommen. Der Späher hat einen Totenschein ausgestellt. Verstehen? Nun dürfen wir glauben. Sein Tod ist meiner Sünde sold, auf dass wir Frieden hätten. Seit ich es verstanden habe, können Sie es begreifen, ist Golgatha mein liebster Platz. Und ich möchte nicht sterben, ohne dass ich im Sterben noch mal einen Blick richte auf den gekreuzigten Heiland und es fasse. Ich bin im Leben, weil du für mich den Tod getragen hast. Und noch ein letztes. Wir sprachen von dem Speer. Der Speer vertrat die Keulen zunächst ganz natürlich. Der Speer vertrat den Doktor. Und der Speer, ich hätte beinahe gesagt, vertritt den Pastor. Ich will es lieber so sagen, er vertritt einen Bibelausleger. Aber primitiv gesagt könnte ich sagen, der Speer vertritt einen Pastor. Nee. Aber es gibt ja auch Laien, die Bibel noch besser auslegen als mancher Pastor. Und darum sage ich lieber, der Speer vertritt einen Bibelausleger. Dritter Teil, der Speer vertritt einen Bibelausleger. Es kommt nochmal 5 Minuten komprimierte biblische Kost. Können Sie noch? Ja. Komprimierte biblische Kost. Sehen Sie, ich habe zu Hause in meiner großen Bücherei einen ganzen Schrank nur mit Predigten. Von Gott legitimierten Predigern. Da ist Spörtchen und Hofacker und Hennhöfer und Krummacher. Und es geht bei ihnen allen um das Kreuz Jesu. Und da packt es mich oft, wie durch die Generation hindurch geistbegnadete Männer gerungen haben, den Gemeinden das Kreuz Jesu Christi auszulegen. Und denken Sie auf Golgatha, wo es geschah. Da war kein Ausleger da. Der hätte doch eigentlich so ein Krummacher stehen müssen und gleich erklären, nicht wahr, warum Jesus stirbt. War keiner da. Und da sorgt Gott dafür, dass auch auf Golgatha ein Ausleger ist, der das Kreuz erklärt. Ein wunderlicher Ausleger, und zwar der Späher. Der Späher, der in Jesu Seite fuhr. Da heißt nämlich, als der Späher ihm ins Herz fuhr, da ging Blut und Wasser heraus. Lieben Freunde, das ist total unnatürlich. Wenn ein Mensch gestorben ist und nach 10 Minuten stechen sie rein, da fließt gar nichts. Das war ganz und gar unnatürlich. Das waren Zeichen und Wunder ohne Auslegung. Und das hat der Johannes ganz deutlich empfunden. Darum sagt er da gleich hinterher, es ging Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, der bezeugt es, und sein Zeugnis ist wahr, auf das ihr glaubt. Und das sagt er mit 3 Sätzen, nicht bloß mit einem, wie ich es eben gemacht habe. So wichtig ist ihm das. Und später sagt der Johannes, da denkt er hier dran, dieser ist, der kommt mit Wasser und Blut, nämlich Jesus. Der Speer legt aus. Der macht Jesus offenbar als die Quelle von Blut und Wasser. Das ist natürlich eine Bibelsprache. Schalten Sie ab, wenn Sie bloß in Kategorien von der Illustrierten, von Revue und Quick denken können. Schalten Sie getrost ab, können Sie nie kapieren, nicht? Dazu braucht schon ein bisschen Licht durch den Heiligen Geist. Aber denen, die es kapieren, möchte ich sagen. Blut und Wasser quillt aus Jesu Seite. Fangen wir mit dem Blut an. Luther ist ausführlich auf dieses fließende Blut eingegangen und sagt, das ist ganz unnatürlich. Er sagt, einem gestorbenen Menschen gerinnt das Blut. Und dann fährt er wundervoll fort. Aus diesem unnatürlichen Fließen sollen wir die rechte Art lernen, die unseres lieben Herrn Jesu Blut hat. Nämlich, dass es immer da fließt und lebt und Wirkung hat. Und alle, die damit besprengt werden, haben Vergebung der Sünden und sind Kinder des ewigen Lebens. Ah, mein Blut, da haben die Nation getöselt gemacht und das Blut, das ist bald zu Ende, so wie ich gestorben bin. Jesu Blut lebt und fließt und bis ans Ende der Welt werden Menschen sagen, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Ach, dieses wundervolle Blut Jesu Christi, im dritten Buch Mose heißt es, da sagt Gott, ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden, denn im Blut ist die Versöhnung. In diesem Blut Jesu ist die Versöhnung. Sie können heute noch eingehen zum Frieden mit Gott. Im Blut ist die Versöhnung. Und vom Wasser? Nun, meine Freunde, Wasser bedeutet immer Reinigung, nicht? Wir haben uns doch hoffentlich heute Morgen alle unter dem Wasserkran tüchtig gewaschen. Wasser ist Reinigung. Wir hatten im Krieg einen Kerl, der sagte, das muss ein furchtbar dreckiger Bursche sein, der sich jeden Tag waschen muss, nicht? Aber von der Sorte haben sie Gott sei Dank nicht hier. Wasser bedeutet notwendige, unumgängliche Reinigung. Nun denken Sie, nun steht im Alten Testament die Verheißung. Zu der Zeit, das war ein Wort, das Pastor Weigel so gern hatte, habe ich oft von ihm gehört. Zu der Zeit werden die Bürger zu Jerusalem einen freien und offenen Born haben, wieder alle Sünde und Ungerechtigkeit. Und da kommt Wasser. Ein Signal, hier Jesus, der Gekreuzigte, ist der freie und offene Born wieder alle Sünde und Ungerechtigkeit. Diese dreckige Welt, oh, wir beschmutzen Leute, einen freien und offenen Born wieder alle Sünde und Ungerechtigkeit in Jesus, dem Gekreuzigten. Nicht mehr braucht man vom Kreuz gar nicht wissen. Hier ist Blut zur Versöhnung, hier ist Wasser zur Reinigung. Der Speer war ein großartiger Ausleger, konnte es besser wie eine Menge Pastoren. Nee, wie alle. Ihr könnt nur nachreden, was der Speer ausgelegt hat. So, nun muss ich aber schließen. Als der Herr Jesus auferstanden war, da war ein Jünger, der konnte gar nicht glauben, dass um Jesus rum so große Dinge sind. Und da ist ihm Jesus erschienen und sagt, komm Thomas, lege deine Hand in meine Seitenwunde. Ich möchte an diesem Palmsonntag auch im Glauben meine Hand legen in Jesu Seitenwunde. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Heil nicht nur ein kleines, armseliges Gerede ist, sondern die größte Wirklichkeit, die gewaltigste, wirksamste Realität. Und vergib uns doch, dass wir so wenig davon fassen und haben. Und nun bitten wir dich, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen.